Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillig auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nicht sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst. Morgen früh um 9 ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillig in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird's erklären, weil das Schauspiel selten ist. Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst, morgen früh 9 Uhr im Drillig, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird's erklären, warum es regnet. Sehr selten sowas. Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 wird der Oberst im Drillig die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9 Verfinsterung des Obersten im Drillig wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler dabei sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillig verfinstern. Das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ja einen machen. Schauspieler sollen Zelter bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden?
Nackte Elena-Aufregung. Hallo und herzlich willkommen zum 191. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 8. Januar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:51.
Jawohl, ja. Und angefangen hat der Tag erstmal total verschneit. Dann hat auch mein Aufnahmegerät fast aufgeben wollen und dann habe ich gesagt, ach, es ist doch alles scheiße. Aber dann ging es trotzdem weiter. So. Was es heute inhaltlich gibt, ist auch wieder ganz klassisch. Nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil Space, Mafia und Tech. In genau der Reihenfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Mit natürlich nackter Aufregung und auch mit Elena-Aufregung. Und deswegen gibt es da nackte Elena-Aufregung. Oder Elena-Aufregung. Naja, ich finde, das kann man gut zusammenlegen. So, das Intro habe ich übrigens geklaut aus HR2, der Tag vom 14. Dezember letztes Jahr. Und ich meine, das hatte ich vorher schon mal irgendwann gehört, aber na gut. Ja, habe ich einfach so geklaut. So bin ich nun mal. So, und welchen Teil ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit Steuergeschwafel. Dabei die Schwafelwelle, dem Sicherheitstheater und dem nicht parlamierenden Kanada. Jawohl, und wir haben minus 3 Grad oder minus 2. Light Snow, Broken Clouds, Chilly Greetings, fühlt sich an wie minus 9 oder minus 6. Wind macht 11 bis 18 km/h aus dem Northeast. Irgendwie sowas in dem Dreh. Es ist auf jeden Fall unangenehm. Aber dafür schneit es im Moment gerade nicht. Was mich nicht dran hindert. Schnapp. Du bist ganz schön lahmarschig, iPhone. Was mich nicht dran hindert, iPhone in den Airplane-Mode zu versetzen. Was ist jetzt? Habe ich noch gar nicht getwittert, dass ich hier. Hey, schlimm. Schlimm. Das muss ich nochmal nachholen. So. Was nichts daran ändert, dass ich wieder da bin. Und gerade mal eben gefühlte 3 Stunden gebraucht habe, einen Tweet loszulassen. Aber ja. So, da bin ich wieder. Mit ein paar Steuermeldungen. Auch aus der Steuerecke gibt's diese Woche Neues. Als wir da hätten, Steuerglaubwürdigkeit. Pinkwart, Doppelpunkt, Glaubwürdigkeit nicht verspielen. Berlin, der stellvertretende FDP-Vorsitzende Andreas Pinkwart, hat die schwarz-gelbe Bundesregierung davor gewarnt, in der Steuerpolitik ihre Glaubwürdigkeit zu verspielen. Pinkwart schrieb in einem Gastbeitrag für Blöd am Sonntag: Letztlich wird die Koalition nur erfolgreich sein, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verspielt. Und deshalb ist es richtig, an der längst überfälligen großen Steuerreform festzuhalten. Pinkwart verteidigte zugleich das stark kritisierte Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Glaubwürdigkeit, ne? Glaubwürdig waren die Pfeifen für mich zumindest nie. Aber hey, man kann natürlich auch an der Glaubwürdigkeit versuchen festzuhalten. Jetzt gibt's nur dummerweise schon eine lustige Umfrage, die bei dpa mehrfach durch den Ticker gekreist ist, dass irgendwie die Mehrheit der Befragten nicht an eine Steuersenkung glauben oder keine haben wollen oder irgendwie sowas. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich fand es dann nur lustig, weil Umfragen ernst nehmen braucht man ja eigentlich nicht. Aber bei der Umfrage, da hätte ich gesagt, ja, passt. So, und dann ist die FDP nämlich einmal komplett weggetreten, weil die will nämlich die geplanten Steuersenkungen durchboxen. Die FDP will trotz massiver Bedenken beim Koalitionspartner Union die geplanten Steuersenkungen durchboxen. Ohne Wachstum werde die Haushaltskonsolidierung nicht gelingen. Und weil man Wachstum ja dadurch erreicht, dass man die Reichen noch reicher macht, ist das ganz toll. Deswegen müssen wir die Steuern für die Reichen senken und für die Armen erhöhen. Und deswegen lassen wir am besten den Armen gar kein Geld mehr. Sollen sie doch Kuchen essen. Was dann bei mir irgendwie die Frage aufwirft, was haben diese Pfeifen geraucht? Nein, ich möchte es lieber gar nicht genau wissen. So, deshalb müssen wir jetzt eine Schippe drauflegen und die Bürger entlasten, sagte Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle im Deutschlandfunk. Die Kritik von Wirtschaftsexperten der Union nannte er Theaterdonner. CSU-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Wilhelm mahnte, die Sanierung des Bundeshaushalts voranzutreiben. Was dann eigentlich irgendwie die Frage aufwirft, wer denn das nächste Steuergeschenk bekommt. Die Hoteliers haben ihr es ja jetzt schon. Also nochmal brauchen die nicht. Wer kriegt als nächstes ein Steuergeschenk? Die Ärzte? Aber das kann ja eigentlich nicht mit der Steuerreform gemeint sein. Na, da muss es dann irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, wer jetzt als nächstes mit Geschenken überhäuft wird. Aber wer auch immer es ist, wird sich hoffentlich bedanken dafür. Jetzt wird es doch irgendwie ernsthaft kühl am Hals. Vielleicht sollte ich die Jacke auch einfach mal zumachen. So. Schnapp. Na, also plus, was sich mir dann so als Frage ganz spontan irgendwie aufgedrängt hat, wann kommt eigentlich die nächste Diätenerhöhung? Na, weil jetzt ist ja dann die Anstandszeit demnächst wieder vorbei. Na, ich meine, irgendwie bis 2010 sollten die Erhöhungsregeln ja jetzt noch nicht gelten. Jetzt ist 2010, jetzt können sie also ihre Erhöhungsregeln auspacken und sich gleich mal irgendwie eine ordentliche Schippe sich selber verabreichen. Aber ja, gab's am Mittwoch die Meldung jedenfalls. Dann gab's dann noch die Schwafelwelle, Tagesspiegel via Fefe. In der schwarz-gelben Koalition herrscht Dauerstreit über die künftigen Steuerpläne. Und es sieht nicht so aus, als ob dieser alsbald beendet sei. Die FDP beharrt auf weiteren Steuersenkungen. Parteichef Guido Westerwief machte dies in seiner Rede vor der Dreikönigskundgebung seiner Partei in Stuttgart deutlich. Der Liberale sieht diese Entlastungen für die Bürger als Teil einer geistig-politischen Wende, die die Freidemokraten mit der Union im kommenden Jahrzehnt in Deutschland durchsetzen wollen. Die FDP wolle eine faire Gesellschaft, in der sich Leistung lohnt, sagte er vor etwa 1400 Zuhörern und lobte ausdrücklich die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, sowie Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU. Sie hielten sich Punkt für Punkt an den Koalitionsvertrag. Manchmal rumpelt es etwas auf dem Weg, räumte Westerwelle ein. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ach, scheiße, ja. Mit diesem Entscheidend ist, was hinten rauskommt, hat doch damals auch Kohl schon versucht, Stimmen zu fangen. So richtig gelungen ist es ihm zum Schluss zumindest nicht mehr. Aber hey. Der Außenminister stellte klar, die FDP werde genau das tun, was sie vor der Bundestagswahl versprochen habe. Wir haben ein Jahrzehnt der bürokratischen Staatswirtschaft hinter uns. Künftig dürften diejenigen, die den Karren ziehen, nicht länger abkassiert werden. Diejenigen, die etwas leisten, dürfen nicht länger bestraft werden. Darum entlasten wir Familien und gerade kleine und mittlere Einkommen. Komisch, das mit der Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen habe ich irgendwie verpasst. Und was ist eigentlich Mitte bei euch? Ab wie viel 100.000 pro Jahr zählt man denn als Mitter? Na? Weil, wenn man mal ganz scharf hinguckt, wen sie denn vor allem entlasten, mit ihrem Wachstumsbescheißungsgesetz zum Beispiel. Jetzt schneit das hier doch. Vielleicht ist auch Restschnee von den Bäumen. Wen sie vor allen Dingen entlasten mit ihrem scheiß Wachstumsbescheißungsgesetz, sind die Reichen. Na, und irgendwie hier da die Stufensteuerblubber. Wenn sie da dann auch entlassen, sind auch wieder die Reichen. Ne? So frei nach dem Motto, man sagt, der Höchststeuersatz liegt bei, sagen wir, 10%. Na, und dann sich immer noch beschweren. Aber die am meisten kriegen, die zahlen ja immer noch zu viel. Na, der Höchstbesteuerungssatz war mal irgendwo 53%. Inzwischen ist er bei 36, 37, 46, irgendwie sowas, keine Ahnung. Gab es jedenfalls ein paar schöne Analysen im Netz, wo ich mir dann auch nur noch dachte, ja. Und jetzt da immer noch weiter rumbrüllen, man muss ja die Reichen entlasten. Die den Karren ziehen, komisch, ist mir irgendwie nicht aufgefallen, dass die Reichen, wer immer das jetzt nun konkret sein mag, irgendeinen Karren ziehen würde. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu Marx verliebt und sehe da irgendwie die ganzen Arbeitnehmer, die den Karren die ganze Zeit ziehen dürfen. Ja, mag ja sein, bin ich vielleicht auch verblendet. Gebe ich ja sofort zu, im Gegensatz zur FDP gebe ich zu, dass ich nicht weiß, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen daneben bin. Seine Partei wolle in Deutschland ein Deutschland, in dem sich Leistung lohnt und derjenige, der sich anstrengt, mehr hat als derjenige, der das nicht tut. Leistung. Was ist Leistung? Arbeit mal Zeit. Oder was durch? Ich glaube mal. Arbeit mal Zeit. Wobei, durch würde auch Sinn ergeben. Also auf jeden Fall spielen da so irgendwie Arbeit und Zeit mit rein. Arbeit, Also zu gut Deutsch, wer eine 50-Stunden-Woche hat, kriegt mehr, als wer eine 10-Stunden-Woche hat. Tja, ganz blöd. Das sollte jetzt eigentlich schon der Fall sein. Sternchen gilt dann aber doch wieder nicht, wenn man dann irgendwie sich mal anguckt, wie das so an den Rändern aussieht. Na, da haben wir auf der einen Seite die Hartz-IV-Empfänger, die jeden Job annehmen müssen, um zu überleben. Weil wenn sie den Job nicht annehmen, dann wird ihnen ja auch noch die Grundversorgung weggenommen. Was ja dann allerspätestens irgendwie die Frage aufwirft, ob Hartz-IV überhaupt irgendwie grundgesetzkonform sein kann, wenn man auf null runtergedreht wird, gar kein Geld bekommt. Wovon soll man dann eigentlich überleben? Na, weil ist ja jetzt nicht so, als würde man irgendwie eine Wohnung und was zu essen für kostenlos verabreicht bekommen. Na, also ein bisschen Geld braucht man, um zu überleben. Und auf der anderen Seite haben wir dann da so Pfeifen wie irgendwelche Manager-Pfeifen. Nehmen wir zum Beispiel mal Ackermann. Ackermann ist ein gern genommenes Beispiel. Der kriegt wie viele Millionen? Na, wie war das letztes Jahr? Er war großzügig, er hat auf seine Boni verzichtet, kriegt nur noch 1,8 Millionen? Ja Mensch, armer Mensch. Also davon könnte ich nicht überleben. Ach so, ist ja nur fürs ein Jahr. Ja, na dann. Ja, aber hey, diese Haltung der FDP gehe weit über die Steuerpolitik hinaus. Ja, das haben wir schon gemerkt. Westerwelle bezeichnete den Mittelstand als Rückgrat der Gesellschaft, der nicht länger die Melkkuh der Politik sein dürfe. Komisch, irgendwie habe ich das mit den Steuerentlastungen für den Mittelstand wohl ein bisschen anders verstanden, aber hey. Na, also der Mittelstand, was immer jetzt Mittelstand genau sein mag, wird jetzt schon seit Jahrzehnten immer weiter entlastet. Aber hey, schon vor 3 Jahren habe er versprochen, die FDP werde sich in Regierungsverantwortung um die vergessene Mitte kümmern. Dem, der sich anstrenge, dürfe die Freude an der Leistung nicht genommen werden. Es sei eine dekadente Auffassung, dies als Steuergeschenke zu bezeichnen. Ah, also Hoteliers strengen sich an. Ja, dann. Mensch, das muss mir doch nur einer sagen. Ich bin vielleicht auch einfach zu blöd, diese Anstrengung zu erkennen. Der Steuerzahler schenkt dem Staat Geld und nicht umgekehrt. Hust, schenken heißt, dass man etwas freiwillig tut. Komisch, irgendwie auf meiner letzten Steuererklärung stand nicht, dass ich dem Staat das Geld freiwillig geschenkt hätte. Habe ich wohl irgendwas verpasst. Und auch Mehrwertsteuer ist irgendwie nicht so eine freiwillige Geschichte, so von wegen, ja, wollen sie jetzt oder wollen sie nicht? Weil da könnte man ja so ein kleines Sparschwein an der Kasse aufstellen. Da können die Bürger reinwerfen, wenn sie wollen. Da wird der Staat aber ganz schnell ziemlich pleite sein. Die von der FDP bislang geforderte Entlastungssumme von 24 Milliarden Euro für 2011 wiederholte Westerwelle allerdings nicht, ja, weil ihm wahrscheinlich auch klar ist, dass im Koalitionsvertrag, wo er darauf besteht, dass der Punkt für Punkt umgesetzt wurde, auch so ein Punkt drin steht, dass alle Angaben unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Ja, und allerspätestens, wenn man diesen Finanzierungsvorbehalt zieht, kann man jede von diesen komischen Steuersenkungen gleich wieder dahin versenken, wo sie herkommen. Nämlich in Westerwelle ist, Enddarm. Um im europaweiten Vergleich beim Wohlstand nicht weiter zurückzufallen, müsse Deutschland wieder stärker auf den technologischen Fortschritt setzen, forderte der Parteichef. Wir Deutsche müssen wieder mehr Zukunft wagen. Nein, nein, ich sag's nicht, nein. Beispielhaft nannte Westerwelle Gentechnologie, die grüne Gentechnik oder die Umwelttechnologie. Hierin müsse die Bundesrepublik führend werden. Ansonsten würden die Deutschen beim Wohlstand europaweit immer weiter zurückfallen. Komisch, das mit dem immer weiter zurückfallen. Hat er sich mal die Zahlen angeguckt, echt? Weil, also die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, sahen eher so aus, dass Deutschland immer noch ganz gut im Mittelfeld rumschwimmt. Na, nix von wegen zurückfallen. Aber hey, wer in allem Neuen immer nur die Risiken sieht, der verpasst die eigenen Chancen, warnte der Außenminister. Wir wollen nicht Mittelmaß sein, weil wir dann mittelmäßig leben. Aha, hat der Mann eigentlich in seinem Leben irgendwann mal gearbeitet? Würde mich bei der Gelegenheit gerade mal interessieren, ne? Hat er überhaupt mal irgendwann etwas geleistet? Wenn er doch immer auf den Leistungsträgern rumreutet. Hat er irgendwann mal was geleistet? Soweit ich weiß, hat er eine Rechtsanwaltskanzlei. Nachdem er allerdings schon als jungliberalen Schwafelfasel da war und inzwischen ja irgendwie das einzige Schwafelfasel der FDP ist, was irgendwie überhaupt noch existiert, habe ich so den dumpfen Verdacht, der Mann kann gar nicht noch nebenbei einen Rechtsanwalt geben. Das kann nicht funktionieren. Sei denn, er spielt Chili das Schaf. Der hat das ja auch geschafft. So, dann gab's am Montag, ist mir das in die Finger gefallen, ist mir genau genommen nur über Twitter begegnet. Und als die Meldung dann irgendwo in der Mainstream-Presse vorbeischwappte, dachte ich auch nur, ja, ich hab's zuerst gesehen. Es gibt den HIV Nord. HIV-Infizierte dürfen jetzt nämlich wieder in die USA einreisen. Es war wohl bisher irgendwie verboten, ist ja eine schlimm ansteckende Krankheit. Und wer mit einer schlimm ansteckenden Krankheit einreisen würde, ging ja gar nicht. Und jetzt haben sie festgestellt, dass das zwar vielleicht schlimm ansteckend ist, aber eigentlich auch nur, wenn man sich entsprechend unvorsichtig verhält, ne? Oder anders ausgedrückt, so schlimm ansteckend ist es dann doch nicht. This report originally appeared in the December 2009 issue of .med Business News. Blah blah, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, is amending its regulations to remove human immunodeficiency virus infection from the definition of communicable disease of public health significance and remove reference to HIV from the scope of examinations for aliens. Na, oder anders ausgedrückt, wenn du einreisen wolltest, dann musstest du erstmal einen HIV-Test vorlegen. Das ist jetzt dann nicht mehr der Fall. Blibli. Ja, Mensch hockt da, Hund hopfelt trotzdem nicht zu ihm hin. Im Wesentlichen, jetzt darf man auch wieder mit HIV nach USA entweder einreisen oder permanent seinen Wohnort dahin verlegen wollen. Wie auch immer das dann in den Ganzen heißt. Also ja. Darf man jetzt jedenfalls. Dann gibt es, das Sicherheitstheater ist natürlich auch weitergegangen, mehr Kontrolle, ab sofort schärfere Kontrollen bei USA-Flügen. Washington, USA-Reisende werden ab heute schärfer an den Flughäfen kontrolliert. Wie die amerikanische Flugsicherheitsbehörde bekannt gab, gibt es für alle Passagiere beim Einchecken stichprobenartige Kontrollen ihres Handgepäcks oder verschärfte Passkontrollen. Reisende aus 14 terrorverdächtigen Ländern würden ausnahmslos in diesem Maße kontrolliert, heißt es. Weil Terroristen ja auch so blöd sind, dass sie nicht irgendwie über ein anderes Land einreisen können. Hallo. Na, und da hatte Bruce Schneier sich das auch schön angeguckt. Jetzt wird also stichprobenartig, also quasi gewürfelt, werden Leute schärfer kontrolliert. Hey, dann schicken wir nicht einen Bomber rein, sondern sagen wir 10. Wenn nur einer von denen durchkommt, ist trotzdem noch ein Terroranschlag gelungen. Mal ganz davon abgesehen, dass ja niemand sagt, dass ein Terroranschlag gelingen muss, damit man Angst verbreiten kann. Ne? Angst kann man auch verbreiten mit einem Terroranschlag, der nicht gelingt. Quite apparently. Aber ja. Die Sicherheitsvorschriften treten infolge des vereitelten Anschlags auf eine US-Passagiermaschine beim Landeanflug auf Detroit in Kraft. Ist eine Meldung vom Montag gewesen und ich habe mir dann noch die Frage gestellt, warum denn da eigentlich keine Körperhöhlenuntersuchungen, aka Cavity Search, vorgenommen werden. Ne, weil wer nichts zu verbergen hat. Dann gab es eine Meldung aus New York. Ein Terminal des Flughafens Newark International nahe New York City ist einem Medienbericht zufolge aus Sicherheitsgründen abgeriegelt worden. Der Fernsehsender CNN berichtete am Sonntag unter Berufung auf die US-Flugsicherheitsbehörde TSA, ein Mann habe einen Kontrollpunkt auf der falschen Seite passiert, ohne überprüft worden zu sein. Und dann wirft dann die Frage auf, was macht man denn? Da taucht jemand auf, der ist nicht kontrolliert worden, wirft dann die Frage auf, was tun? Nun ja, was sie gemacht haben, ist, sie haben dann Denial of Air Traffic behoben, indem sie nämlich einfach schlicht und ergreifend dann das gesamte Terminal durchsucht haben, alle Leute natürlich rausgeworfen haben und die Passagiere alle nochmal durch Kontrollen gejagt haben. Inklusive Leuten, die übrigens schon in einem Flieger saßen. Also mindestens einen Flieger haben sie auch noch ausgeräumt. Ja, 2 Stunden nach dem Vorfall seien die Kontrollpunkte immer noch verwaist. In der Eingangshalle des Terminals warteten indes tausende Reisende darauf, von zahlreichen Sicherheitskräften kontrolliert zu werden. Ja, natürlich, viele beklagten, sie hätten keinerlei Informationen erhalten. In der Lobby des Terminals hätten zeitweise zwischen 2000 und 3000 Menschen gewartet. Und dann haben sie sich die Aufzeichnungen der Videoanlagen angeguckt, um den Mann rauszufinden und haben ihn dann irgendwie nicht gefunden. Ja, da kommen wir gleich noch zu, da gibt es nämlich gleich noch eine Meldung, die mir da in die Finger gefallen ist. Ich kann ja mal gucken, wie weit ist denn die Meldung hin. Ah, ist schon die nächste Meldung. Als wir da nämlich hätten, Überwachungskameras in Newark nahmen nicht auf. Washington, nach der spektakulären Sicherheitspanne auf dem New Yorker Flughafen Newark, werden immer mehr Einzelheiten bekannt. Danach habe die Überwachungskameras des Flughafenbetreibers nach US-Medienberichten nicht funktioniert. Videoaufnahmen mussten zunächst von einer Fluggesellschaft angefordert werden. Erst mit stundenlanger Verzögerung konnte die Sicherheitsbehörde sehen, wie ein Mann unkontrolliert durch eine Tür in den Sicherheitsbereich gelangte. Tausende Fluggäste saßen stundenlang fest. Na, also die haben zu gut Deutsch Angst gehabt, weil eine Person aufgetaucht ist. Klar, der hätte natürlich jetzt eine Bombe dabei haben können. Und wenn eine Person auftaucht, können natürlich auch 10 Personen auftauchen. Die können alle Bomben dabei haben. Aber wenn er wirklich was hätte in die Luft jagen wollen, dann hätte er zum Beispiel auch die Gelegenheit nutzen können, als also bummelig 3000 Leute in der Lobby rumstanden, sich einfach mal in die Luft zu jagen. Weil so viele Leute kriegst du nicht an Bord eines Fliegers. Na, also schlicht und ergreifend. Wer Angst verbreiten will, der braucht nur eine Menschenmenge und die muss er nicht immer mehr kontrolliert sein. Aber das ist denen irgendwie nicht aufgefallen. Ja. Und dann gibt es den Slova-Fail. Ungewöhnlicher Sicherheitstest slowakischer Behörden, laut Spon. Berichten zufolge wurde am Flughafen von Bratislava dem Passagier eines Fluges nach Dublin Sprengstoff untergejubelt. Der Mann passierte sämtliche Kontrollen. Erst 3 Tage später informierte die Slowakei die irische Polizei. Inmitten der Debatte um Nacktscanner an Flughäfen hat sich die Slowakei gründlich blamiert. Beamte haben demnach vergangenes Wochenende am Flughafen von Bratislava heimlich 8 Pakete Schmuggelware in das Gepäck ahnungsloser Passagiere gemogelt. Um die Sicherheitslage zu überprüfen, berichtet BBC mit Bezug auf den Rundfunksender RTE. 7 Fluggäste wurden bei den Kontrollen erwischt. Na, stell dir mal vor, du stehst am Flughafen und plötzlich winken sie dich raus, weil du hast da eine Bombe dabei. Und du hast aber gar keine Bombe in dein Gepäck getan. Da ist aber auch erstmal ein Erklärungsproblem. Ne? Also wenn sie die Sicherheitsfritzen dann nicht entsprechend instruiert haben, dann hast du erstmal ein Problem. Und dann hast du nämlich plötzlich eine Cavity Search an der Backe. Aber ja, nicht jedoch ein 49-Jähriger, der in Dublin lebt und über die Weihnachtstage seine Familie in der Slowakei besucht hatte. Ihm war der Sprengstoff in seinen Koffer gepackt worden. Nichts ahnend brachte der Mann 90 Gramm des explosiven Materials durch sämtliche Sicherheitsschleusen in Bratislava und Dublin, ohne aufzufallen, und fuhr in seine Wohnung nahe des Stadtzentrums der irischen Hauptstadt. Erst am Dienstagmorgen verständigte die slowakische Polizei dann ihre Kollegen auf der Grünen Insel. Das Gebäude musste weiträumig abgesperrt werden, Sprengstoffexperten waren im Einsatz. Der 49-Jährige wurde kurzzeitig festgenommen und angeklagt, bis sich das Missverständnis aufklärte. Die schicken noch nicht mal mehr ihre eigenen Leute da rein und stecken denen dann Sprengstoff in die Koffer. Nein, die nehmen einfach irgendwelche Passagiere, die tatsächlich nichts davon wissen, schieben denen Sprengstoff unter, was effektiv heißt, also man kann in Bratislava, also anderen Leuten, irgendwas ins Gepäck packen. Na, also Hinweis an die Terroristen, wenn ihr in Bratislava Sprengstoff transferieren wollt, müsst ihr nicht mal mehr selber an Bord des Fliegers gehen. Ihr packt das einfach ins Gepäck von irgendwelchen anderen Leuten. Sorgt dafür, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Luft fliegt. Na, geil, da könnt ihr so viele Terrorkontrollen machen, wie ihr wollt. Und die Leute, die haben dann hinterher erstmal das Problem, dass sie erklären müssen, wie der Sprengstoff in ihre Koffer reingekommen ist. Na, Irlands Justizminister Dermo Ehern zeigte sich besorgt darüber, dass die irische Polizei aus der Slowakei keine notwendigen Informationen über diese Art des Sicherheitschecks erhalten habe und erst zu spät alarmiert worden sei. Der slowakische Innenminister hat sich nach Angaben von Ireland Online und BBC für den Vorfall entschuldigt und eine umfassende Untersuchung des Falls angekündigt. Ja, also in der Slowakei kriegt man also Sprengstoff ins Gepäck gepackt, wenn man Pech hat. Oder anders ausgedrückt, man muss in der Slowakei davon ausgehen, dass man Sprengstoff im Gepäck hat, auch wenn man keinen Sprengstoff dabei haben wollte. Na, so viel zu der Frage, ob man in die Slowakei fahren möchte. Nein, möchte man nicht. Habe ich mir am Dienstag jedenfalls aufgeschrieben. Dann habe ich mir am Montag noch aufgeschrieben, dass das afghanische Parlament hat irgendwie Karzais Regierung abgelehnt, und zwar 17 von 24 Leuten, die Karzai haben wollte. Was jetzt dann irgendwie heißt, dass er jetzt dann neue Leute nominieren muss. Sich auf der anderen Seite allerdings hinstellen kann und sagen kann, ja, ich habe es ja versucht. Na, das heißt, die Leute, die er da nominiert hatte, wenn das irgendwelche Leute sind, die irgendwelche, drücken wir es mal vorsichtig aus, Personen, die seinem Wahlergebnis wohlgewollen wohlgeneigt waren, wenn die das wollten, dass da bestimmte Leute nominiert werden, kann er sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich habe es versucht. Ja. Oder anders ausgedrückt, er hat zwar Wahl manipuliert, beziehungsweise andere Leute haben für ihn Wahl manipuliert, aber jetzt muss er die nicht in die Regierung reinnehmen, weil das Parlament hat ihn noch abgesägt. Super. Dann gab es einen CIA-Blackwater-Mordplan. Wochenlang soll er in Hamburg ausspioniert worden sein. Kaum jemand war eingeweiht. Dem US-Magazin Vanity Fair zufolge haben CIA-Agenten und Blackwater-Söldner Mordpläne gegen Mamoun Dakanzali vorbereitet. Der deutsche Syrer galt lange als Terrorverdächtiger. Er stritt alle Vorwürfe stets ab. Berlin, es ist ein Porträt der alten US-Magazinschule. Über viele, viele Seiten hinweg beschreibt der Autor Adam Seralski Leben, Aufstieg und Skandale von Eric Prince, dem Gründer und Besitzer der berühmten berüchtigten Söldnerfirma Blackwater, die heute unter dem Namen Xe firmiert. Auch mit den bisher unbekannten Details wartet das Profil auf, und ein Detail ist geeignet, in Deutschland eine neuerliche Debatte über Sinn, Zweck und Moral der Terrorbekämpfung aller CIA zu entfachen. Denn dem Bericht zufolge plante der US-Geheimdienst offenbar in Kooperation mit Blackwater, den in Hamburg lebenden Deutsch-Syrer Mamoun Dakanzali zu töten. Über Wochen hinweg... Dakanzali, wie auch immer. Über Wochen hinweg sei der Islamist von einem entsprechenden T-Arm observiert worden. Weder die theoretisch zuständige CIA-Station noch die deutschen Behörden seien informiert worden. Auch wenn am Ende nie die Entscheidung getroffen wurde, Dakanzali halt jedenfalls zu töten, seien entsprechende Pläne vorbereitet worden. Das Magazin, das schon kurz vor Weihnachten erschien und erst jetzt Aufsehen erregt, datierte die Observation, von dem man da nicht präziser. Autor Seralski beruft sich bei diesen Informationen auf eine Quelle, die mit dem Programm vertraut sei. Was dann irgendwie die Frage nahelegt, wie viele Leute haben sie denn noch versucht umzubringen? Und wie viele Leute haben sie umgebracht? Es ist übrigens um 12. Laut Vanity Fair betonen Blackwater-Angestellte allerdings, dass keine Firmenressourcen oder Firmenmitarbeiter direkt genutzt wurden. Das Magazin zieht daraus den Schluss, dass Prince für die Aktion mit seinem persönlichen Geld einstand und dass er dieses später zurückerhielt. US-Programm zum Aufspüren und Umbringen von Al-Qaida-Kadern. Das wirft dann aller spätestens die Frage auf, wenn die da auch schon Leute explizit umbringen. Nachdem wir jetzt letzte Woche gerade die Meldung hatten, dass das Verfahren gegen die im Irak durchgedrehten Mörder nicht funktioniert hat, weil da war der Trick der, dass sie eigentlich bestimmte Aussagen einfach nur nicht hätten verwenden dürfen. Also die hätten zu gut durch das Verfahren auch so rum aufziehen können, dass es hätte klappen können. Was dann die Frage nahelegt, ob sie das vielleicht so aufgezogen haben, dass es nicht klappt. Aber ja. Und die Regierung, die will dann übrigens ahnungslos gewesen sein. Die Hamburger Staatsanwaltschaft geht einem Bericht über einen angeblichen US-Mordplan gegen einen langjährigen Al-Qaida-Kontaktmann nach. Das bestätigt ein Behördensprecher. Bei dem potenziellen Opfer soll es sich um einen Deutsch-Syrer handeln, der in Hamburg lebt. Nach einem Bericht des US-Magazins Vanity Fair sollen CIA-Agenten 2005 an der Vorbereitung von Mordplänen gegen den Mann beteiligt gewesen sein. Die Bundesregierung erklärte, es lägen zu dem Hamburger Fall keine Erkenntnisse vor. Wo hab ich wohl die Regierung hat keine Erkenntnisse schon mal gehört? Es kommt mir irgendwie dumpf bekannt vor. Und allerspätestens hier wirft das dann mal die Frage auf, ob die Regierung vielleicht keine Erkenntnisse hat, weil sie keine Erkenntnisse haben wollte. Na, ja, CIA war es nicht und die Behörden waren alle nicht informiert. Aber auch inzwischen will man immer noch keine Erkenntnisse haben. Wäre ich da irgendwie im Außenministerium verantwortlich, würde ich jetzt mal ganz fix mich zu den US-Verantwortlichen begeben und würde denen mal so lange in den Hintern treten, bis sie Informationen rausrücken. Kann ja nun nicht so schwer sein. So, Steinbach gibt quasi auf. Die vertriebenen Präsidentin Erika Steinbach ist offenbar unter bestimmten Bedingungen zum Verzicht auf einen Platz im Beirat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung bereit, berichtet die FAZ und die Passauer Presse und der Münchner Merkur in ihren Dienstagsausgaben. Demnach will Steinbach auf den Sitz verzichten, falls dafür künftig politische Bevormundung bei der Benennung des Stiftungsrates ausgeschlossen und der Rat um weitere vertriebenen Vertreter aufgestockt wird. Oder anders ausgedrückt, sie will, dass genau die politische Kontrolle, die sie jetzt verhindert hat, nicht mehr stattfindet und dass mehr von ihren Pfeifen da in dem Gremium rumsitzen können. Na, das ist das, was sie im Wesentlichen fordert. Ein Weg der Vernunft wird gefordert, um so der unwürdigen Diskussion ein Ende zu bereiten. Wir gehen einen Schritt, um diesen gordischen Knoten aufzulösen, sagte Steinbach der Fatz. Ein Einzug Steinbachs in den Beirat lehnt Vizewelle Guido Kanzler. Mit Rücksicht auf Polen strikt ab. Nach Angaben der Financial Times Deutschland, Dienstagsausgabe, will Steinbach eine Änderung der Gesetzesgrundlage für die Stiftung vorschlagen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete wolle in einer Erklärung fordern, der Stiftung per Gesetzesänderung mehr Unabhängigkeit von der Bundesregierung zu verschaffen, damit sie dann nämlich bei nächster Gelegenheit da wieder ihren fetten Arsch da reinpflanzen kann. Ist ein bisschen apparent, isn't it? Quite obvious. Aber ja. Na, also, im Wesentlichen, die ist noch nicht mal wirklich irgendwie hingegangen und hat gesagt, ja, okay, das war jetzt eine doofe Idee. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn man sich die Frau auch mal aus der Nähe anguckt, mal feststellt, naja, also ihr vertriebenen Hintergrund besteht darin, dass ihr Vater als Nazi-Militär in Polen rumgeaßt hat. Das ist ihr ganzer vertriebenen Hintergrund. Na, also die Frau sollte besser ihre Füße mal ganz still halten. Aber wirklich ganz, ganz still. Und dann gab es auch Frankfurter Rundschau-Bericht, dass übrigens die Zahlen vom BDV, wie viele Mitglieder die denn hätten, doch auch irgendwie ziemlich geschönt aussehen, weil wenn man mal in den einzelnen Landesverbänden nachfragt und das dann zusammensummiert und da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Sicherheitspuffer oben drauf packt, kommt man nie und nimmer auf die Zahlen, mit denen sie da rumarzt. Aber ja. Und dann gibt es eine Meldung, die ist mir irgendwie überhaupt nirgendwo in den Mainstream-Medien begegnet. Da gibt es nur eine Frankfurter Rundschau-Meldung zu. In Kanada hat nämlich der Premierminister Stephen Harper das Bundesparlament in Zwangsurlaub geschickt. Und zwar zum zweiten Mal binnen eines Jahres. Erst Anfang März nach dem olympischen Gehampel sollen die Abgeordneten dann wieder zurückkommen. Er vermeidet damit kritische Fragen im Parlament zum Einsatz in Afghanistan, der Rolle Kanadas beim dürftigen Ergebnis der Kopenhagener Klimakonferenz und zur Wirtschafts- und Finanzpolitik. Gibt ihm aber auch die Möglichkeit, durch Ernennung von Senatoren die Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Parlamentskammer zu verändern. Harper zeigte seine Missachtung der demokratischen Institutionen unseres Landes, urteilte der liberale Oppositionsführer Michael Ignatieff. Wenn er Schwierigkeiten habe, sei die Schließung des Parlaments sein erster Impuls. Das Vorgehen des Regierungschefs grenze an despotisches Verhalten, sagte sein Fraktionskollege Ralph Goodale. Michael Guimont vom Bloc Québécois meinte, Harpers Entscheidung konstituiert einen schweren Affront gegen die Demokratie. Oder anders ausgedrückt, da kann der Ministerpräsident sagen, das Parlament jetzt nicht mehr. Ist dann irgendwie die Frage auf, wozu? Na, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es einen einzigen Fall, wo das sinnvoll machbar ist, wenn nämlich die Amtszeit noch nicht vorbei ist, aber alle Aufgaben erledigt sind und es sich eben nicht mehr lohnt, noch mit neuen Aufgaben anzufangen, kann man sagen, okay, Abgeordnete, ja, Feierabend, könnt nach Hause. Na, das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall. Und dann stellt sich der Ministerpräsident hin und hebt das Parlament praktisch auf. Was dann irgendwie die Frage aufdrängt, wie soll das eigentlich mit einer Demokratie vereinbar sein? Scroll, scroll, scroll. Dann gibt es ein Verfahren, was wieder aufgerollt wird. Vor 5 Jahren verstarb der Asylbewerber Uri Jallo auf einem Polizeirevier in Dessau. Das ist die Geschichte, der Mann soll betrunken gewesen sein. Den haben sie dann in eine Ausnüchterungszelle gepackt, haben ihn an Händen und Füßen gefesselt, auf einer Matratze hinterlassen und Stückchen später ist ein Feuer in der Zelle ausgebrochen. So, und da sagen jetzt diverse Gutachten, das wäre er selber gewesen, das hätte er wohl noch hinbekommen können. Und da gab es dann vor allem das Problem, dass der Dienstaufsichtsführer oder irgendwie sowas seinen fetten Arsch nicht in Bewegung gesetzt hat, nachdem der Feueralarm losging. Sondern er hat erstmal noch den Alarm einmal weggedrückt, dann musste er noch irgendwie mal und dann hier und so ein bisschen, hat noch ein bisschen gedauert. Und als er dann da seinen fetten Arsch dahin begeben hatte, war der Mann allerdings schon tot, verbrannt. Na, und da gibt es also jetzt irgendwie ein Urteil eines untergeordneten Gerichts, was gesagt hat, passt schon. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, nee, passt eben nicht. Landgericht Dessau war es. Den Fall zwecks eines neuen Prozesses ans Landgericht Magdeburg verwiesen. Die Dessauer Richter hatten im Dezember 2008 2 Polizisten von dem Vorwurf freigesprochen, mitschuldig am Tod des aus Sierra Leone stammenden Asylbewerbers zu sein. Nach Auffassung des BGH weist dieses Urteil jedoch wesentliche Lücken in der Beweiswürdigung auf. So sei unerklärlich, dass der an seine Pritsche in der Polizeizelle gefesselte Asylbewerber seine Matratze selbst angezündet haben und dabei keine Schmerzen empfunden haben soll. Dieser Sachverhalt muss neu aufgeklärt werden, sagte die Vorsitzende Richterin am BGH. BGH Ingeborg Tepperwien. So wie die Sachlage beschrieben sei, sei sie nur schwer nachzuvollziehen. Die Angehörigen haben das Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Insbesondere dem 47-jährigen Dienstgruppenleiter war vorgeworfen worden, zu spät auf den Feueralarm reagiert zu haben. Er soll das Alarmsignal des Rauchmelders zunächst mehrfach abgestellt und erst mit Verzögerung zu Jallos Zelle geeilt sein. Der 23-Jährige war genau vor 5 Jahren, am 7. Januar 2005, bei dem Brand im Polizeigewahrsam gestorben. Er war festgenommen worden, weil sich 2 Frauen von dem alkoholisierten Mann belästigt gefühlt hatten. Weil Jallo sich den Beamten widersetzte, wurde er an die Matratze in der Gewahrsamszelle gefesselt, die später in Flammen aufging. Na, hoffen wir mal, dass das nächste Gerichtsverfahren da vielleicht ein bisschen mehr Details offenbart. Vor allem, warum der Dienstgruppenleiter da seinen fetten Arsch nicht hinbewegt hat. Na, auch wieder so ein Fall von Polizei hilft nicht. Aber hey, so Fälle scheinen doch irgendwie nicht so total selten zu sein, wenn ich mir das so angucke. Ja, jetzt habe ich gerade einen Zug verpasst. Egal. Nein. Den meine ich ja gar nicht. So, dann werfen wir wieder einen Blick in die Musikecke. In der Musikecke steckt auch in dieser Teilfolge wieder All Meadow, der den Rob Costlow remixt. Mit dem 6. Titel aus dem Album Switch On. Der 6. Titel aus dem Album Switch On trägt den Namen No Regrets, ist 4 Minuten 35 lang und zu finden bei Magnatune. Und danach gibt's aus Buzz Out Loud 1008 den Joke Fail in 38 Sekunden. If they don't laugh, you're not back. So, jetzt wird's kalt an den Fingern. Dann sag ich mal wieder, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen. Nicht fürs Wetter. Das Wetter wird gerade wieder grau. Eben hat's noch gesonnenscheint. Das fand ich ganz nett. Ich hätte es auch gerne weitermachen dürfen. Danke fürs Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier in den Gehörgang zu bekommen. Nein, ich frage jetzt nicht, ob das wehtut, mich im Gehörgang zu haben. Ich möchte mich nicht im Gehörgang haben. Es reicht mir, dass ich Kopfhörer im Gehörgang habe. Passe ich nicht mehr rein. Kommt das nie runter. Dann sage ich mal viel Spaß mit All Meadow und No Regrets und dem Joke Fail. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
This was, I...
Oh, yeah.
You guys don't like that joke? Yeah. You're not laughing at my jokes today.
We're laughing. Oh, no, we're dying inside. Dying.
Should I say it again?
No.
You were talking over me. Okay.
No. No,
the just a little lesson on the joke telling. When they don't laugh, you don't beg.
No, you don't. You just go.
If I'm the only one laughing,
you just go get some crab cakes in the pan.
And haven't really grasped the genius
make us
of
a snack.
That humor.
I was at a bar with Veronica Belmont last night, and everybody's talking, and I made some bad joke, and she just kept talking, and somebody's like, "You're gonna let him say that?" She's like, "Oh, I learned on Buzz Aloud years ago. You just ignore him.
Ignore him. Go off.